Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ein Faultier hängt am Baum und ziert die Taz. Das Vieh schaut ganz zufrieden, hat ja auch nicht viel zu tun. Die Autorin Lotte Laloire war fleißig, um ihr Plädoyer fürs Faulsein in Worte zu fassen. Nein, des Kanzlers Aufforderung, wir sollten mehr arbeiten, teilt sie nicht und fordert stattdessen etwas rotzig Arbeitszeitverkürzung für Friedrich Merz. Und dass er doch mal die 500 Meter vom Bundestag zum Kanzleramt zu Fuß statt im Dienstwagen zurücklegen solle, wäre gut fürs Durchlüften des Hirns und fürs Klima. Auch über die SPD wundert sich Laloire. Die Partei bliese oft genug selbst ins Fleißigsein Horn, statt sich zu erinnern, dass es mit Eduard Bernstein ein Sozialdemokrat war, der das Recht auf Faulsein von Paul Lafargue ins Deutsche übersetzt habe. Wie gesagt, die Taz-Autorin hat ihre Sicht der Dinge, Faulsein fürs Klima, mit Fleiß recherchiert, auch wenn die Schlüsse, die sie zieht, mitunter etwas blauäugig rüberkommen. Wenn ein Arbeiter 200 Autos produziert, wird das Klima stärker belastet, das gilt auch für E-Autos, als wenn er nur 100 baut. In der Welt erklärt die Politikwissenschaftlerin Martina Linartas eindrucksvoll und faktenreich, wie Deutschland zu einer Erbengesellschaft geworden ist. Sie führt an, wenn man sich Vermögen anschaut, sind immer zwei Teile entscheidend. Einerseits das Vermögen, das man sich im Laufe des eigenen Lebens aufbaut und andererseits das aus Erbschaften und Schenkungen bestehende Vermögen, was einem unverdientermaßen in den Schoß fällt. Erbschaften und Schenkungen machen mehr als die Hälfte aller Vermögen aus. Das heißt, dass Erbschaften nicht nur irgendeine, sondern die Hauptrolle spielen, wenn es um die große und wachsende Ungleichheit in Deutschland geht. Das aber war nicht immer so, meint Linartas im Interview der Welt. Wir hatten eine Phase, in der der Anteil von Erbschaften und Schenkungen nicht bei über 50% lag, sondern nur bei etwa 20%. Wir hatten also durchaus eine Phase, in der man von einer sogenannten Leistungsgesellschaft sprechen konnte. Dahin könne man auch wieder zurück, meint die Politikwissenschaftlerin. Höhere Vermögens- und Erbschaftssteuern gehörten unbedingt dazu. Aktuell gibt es Länder, die das definitiv besser machen als Deutschland, zum Beispiel witzigerweise die Schweiz, sagt sie der Welt. Es heißt ja immer, dass bei einer Einführung der Vermögenssteuer die ganzen Vermögen den Menschen in die Schweiz abhauen würden. Wenn Deutschland eine Vermögenssteuer nach Schweizer Beispiel einführen würde, würden wir Mehreinnahmen von jährlich 73 Milliarden Euro erzielen. Das sitzt, gilt die Schweiz doch oft genug als Hort für die ganz Reichen. Aber auch über den Begriff der Steuer an sich sollten wir mal gründlich nachdenken, befindet Martina Linartas in ihrem Buch Unverdiente Ungleichheit, das den Anlass gab für das lesenswerte Interview in der Welt. Schließlich seien es Steuern, die das Gemeinwohl und damit die Demokratie am Laufen hielten. Definitiv nicht am Hungertuch nagt das britische Königshaus und alles geerbt. In der einmal jährlich veröffentlichten The Sunday Times Rich List reicht es für King Charles dennoch nur für Platz 238. Das entnehmen wir der Süddeutschen Zeitung. Nur Platz 238? Die royalen Finanzen sind ein komplexes Konstrukt. Würde man zum Beispiel das Herzogtum Lancaster und den Crown Estate samt Ländereien in der Provinz und Straßenzügen in London zu Charles persönlichem Eigentum zählen, dann wäre er selbstverständlich mehrfacher Milliardär. Aber die Times schreibt, über all das verfüge er nur in seiner Rolle als König. Und unser eins würde ja auch nicht den Büro-Laptop oder den Dienstwagen sein eigen nennen. Ach so, alles eine Frage der Rechnung also. Schauen wir nochmal aufs Faultier der Taz. Das sieht immer noch ganz zufrieden aus. Vielleicht aber auch unter dem Eindruck all der Rechnereien in der heutigen Kulturpresseschau sehr nachdenklich oder doch vergnügt.